Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich sag mal, in der alten Heimat. Dresden verlangt einiges von mir ab. Ich musste gestern ins Dynamo-Stadion. Ja, gezwungenermaßen durch die Arbeit. Es war ein schönes Erlebnis. Die Kinder durften einlaufen mit den Spielern. Aber ja, Samsung und Dynamo passt irgendwie nicht so zusammen. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen von etwas, was auch nicht so ganz zusammenpasst. Ich lese einfach mal einen kurzen Abschnitt vor. Da saßen wir nun mit unserem achtköpfigen Leitungsgremium beisammen und berieten. Zunächst hieß es, das geht nicht. Wir haben viele psychisch schwache Menschen in unseren Heimen, Epilepsiekranke, geistig Behinderte, pflegebedürftige, alte Menschen. Es könnten sich Gruppen zusammenrotten und lärmen durch unsere Dorfstraße ziehen. Das können wir unseren Heimbewohnern nicht zumuten. Und hatten diese ehemals Mächtigen uns alle nicht jahrzehntelang drangsaliert. Aber dann erhob sich die Frage, was machen wir eigentlich jeden Sonntag in unseren vollbesetzten Kirchen? Wir beten jeden Gottesdienst, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Hatte Jesus nicht ausdrücklich gesagt, ihr sollt vergeben, und wenn ihr nicht vergebt, wird euch auch unser himmlischer Vater nicht vergeben? An kaum einer anderen Stelle ist Jesus so kompromisslos. Und Pastor von Bodelschwing, der Lobetal für Berliner Obdachlose gegründet hatte, hatte seine Diakonie ausdrücklich ermahnt, dass ihr mir keinen abweist. Und nun waren Honeggers auch Berliner Obdachlose. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt. Das ist eine sehr, sehr inspirierende Geschichte. Vielleicht kennt ihr auch den Mann, der die Honeggers aufgenommen hat. Uwe Holmer und seine Familie. Er war Pastor in einem kleinen Dorf, Bodelschwing, und unter seiner Verantwortung waren auch einige Heime für behinderte Menschen, für Menschen, die Hilfe brauchten, eine Diakoniearbeit dort in diesem Dorf. Und letztendlich war es so, dass zwischen 1989 und 1990 die Mächtigen der DDR ihre Wohnungen letztendlich verloren haben, und es wurde die Kirche um Asyl gebeten, Mensch, könnt ihr nicht die Honeggers irgendwie aufnehmen? Meistens vergebens, und die Familie Holmer hatte doch ein Herz sogar für die Honeggers gehabt. Letztendlich war in den Heimen kein Platz mehr. Die Honeggers haben sich gesagt, wir müssen die Honeggers trotzdem aufnehmen, und haben in ihrer eigenen Wohnung Räume freigemacht, haben ein Bad hergerichtet, dass die Honeggers Platz finden. Haben sich gesagt, wir predigen jeden Sonntag in unseren Kirchen von der Kanzel, dass wir offen sind für alle Menschen. Und jetzt stehen diese Honeggers vor unserer Tür. Und was machen wir eigentlich jeden Sonntag? Wir predigen davon, wir dürfen unser Gesicht nicht verlieren. Wir dürfen uns nicht selbst belügen. Wir nehmen die Honeggers auf. Wer die Familie Holmer kennt, vielleicht kennt ihr auch die Kinder von den Holmers. Der eine Sohn, der hat in Bad Blankenburg auch das Allianz-Haus geleitet. Eine sehr, sehr gläubige Familie. Und letztendlich zieht der größte Atheist bei einer Pfarrersfamilie ein. Die Bedenken, die die Leitungsgremien hatten, die waren ja letztendlich nicht von der Hand zu weisen. Es war ganz logisch, dass es eine aufgebrachte Menge geben wird, dass die Leute dort nicht zufrieden sind, dass es vielleicht auch der Diakoniearbeit dort schaden wird. Und spannend ist die Entscheidung, trotz dieser Bedenken zu treffen, sagen, wir nehmen es trotzdem in Kauf. Unsere Türen bleiben offen. Wir verschließen unsere Türen nicht. Letztendlich war es auch so, sie haben eine aufgebrachte Menge vor der Haustür gehabt. Es ging so weit, dass es eine Bombendrohung gab. Es gab im Haus eine Bombe, ging am Ende nicht hoch, aber es gab wirklich Terror ohne Ende. Die Honeggers wurden aufgenommen bei den Holmers, und dafür gab es keinen Applaus, kein Ansehen, sondern eine Bombendrohung. Aber das, was der Uwe Holmer gemacht hat, er hat letztendlich die Nächstenliebe und die Offenheit in seinem Herzen über seinen eigenen Verstand gestellt. Er hat seine Tür aufgehalten und hat gesagt, hier, ihr seid willkommen bei uns. Diese Geschichte ist eine sehr, sehr inspirierende Geschichte, und ich finde es sehr spannend, dass es heute passiert ist in unserer Zeit. Die Bibel ist voll mit solchen Geschichten. Ich möchte eine Geschichte vorlesen, die Geschichte von Zachäus. Es ist auch so ein Kinderstundending, aber ich finde sehr, sehr inspirierend und immer noch sehr tiefgehend. Ich lese einfach mal vor, Lukas 19, 1-10. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um über die Menge hinwegschauen zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehen zu sehen. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen. Zachäus, sagte er, komm schnell runter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrt er als Gast ein, murrten sie. Währenddessen stellte Zachäus sich vor dem Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erst erstatten. Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn auch dieser Mann ist Abrahams Sohn. Der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen, um zu retten. Wer war dieser Zachäus eigentlich? Der Zachäus war ein sehr, sehr mächtiger Mann. Er war Steuereintreiber. Steuereintreiber waren die Menschen, die letztendlich den damaligen Herrschern die Machtstellung gesichert haben. Das hat so funktioniert, dass die Steuer eingetrieben haben, mussten dann die Abgaben an die damaligen Herrscher leisten und davon haben die Herrscher sich dann ihren eigenen Stand letztendlich gesichert, haben sich's gut gehen lassen, wenn man so sagt. Und alles, was darüber hinaus war, was diesen Betrag anging, der Abgang zu diesen Mächtigen, das durften die Steuereintreiber sich selber in die Tasche stecken. Letztendlich hatten die auch einen Personalmangel gehabt und diese Steuereintreiber-Sache, das wurde privatisiert, also man musste sich Lizenzen kaufen, Privatisierung war sehr teuer, deshalb ging es erstmal da rein, diese Lizenz zu kaufen und alles, was dann abbezahlt war sozusagen, konnte der Steuereintreiber sich selber in die Tasche stecken. Was schlussendlich bedeutet, die Menschen, die die Steuern gezahlt haben, haben von diesem Geld nichts mehr gesehen. Es ging einmal an die Herrscher und einmal an den Steuereintreiber selber. Und deshalb hatten die Steuereintreiber logischerweise auch wirklich einen schlechten Stand. Es waren Betrüger, es waren Gauner. Das, was sie gemacht haben, das durften sie nicht. Sie haben einfach in dieses System nicht reingepasst. Und der Zachäus war genauso. Er war genauso ein Mensch und letztendlich war er auch kein gläubiger Mensch. Ein Mensch, der keinen Platz gefunden hat. Der keinen Platz gefunden hat und wie wir in der Geschichte lesen, auch keinen Platz unter den gläubigen Menschen. Und ich glaube, dass wir hier schnell auch auf dem Fokus sind von Zachäus und sagen, Mensch, wenn Jesus sogar auf diesen Zachäus zugeht, dann wird er auch auf mich zugehen. Und das ist auch richtig und das ist auch eine Aussage dieser Geschichte. Aber ich möchte heute nochmal einen anderen Fokus nehmen, sondern auf den Fokus der Leute, der Menge. Und vielleicht wird das ein oder andere, was ich heute sage, auch ein bisschen unangenehm. Und vielleicht wird es auch ein bisschen reiben mit dem, was wir vielleicht auch manchmal in unserem Leben führen. Aber vielleicht müssen wir manchmal auf diesen Blick auch gucken, wo sind vielleicht die unangenehmen Seiten, die wir auch manchmal einschlagen. Ich finde das Verhalten der Leute ganz spannend. Zachäus wollte nur mal einen Blick auf diesen Jesus werfen. Nur einen Blick, mehr wollte er gar nicht. Und was tut er? Er muss auf einen Baum klettern. Zachäus muss auf einen Baum klettern und ich stelle mir die Frage, warum muss er das tun? Er wollte diesen Blick auf Jesus werfen, vielleicht hat er bei sich gemerkt, es muss irgendwas ändern sich in meinem Leben und von diesem Jesus wird so viel geredet, vielleicht hat er irgendwas, was ich auch brauche. Er wollte diesen Jesus sehen und er kann es nicht. Zum einen, weil er sehr klein war, aber auch, weil er durch die Menge nicht durchschauen konnte. Er war zu klein, steht in der Bibel, um über die Menge hinwegschauen zu können. Die Menge hat diesen Zachäus einfach nicht beachtet. Sie hat ihn nicht gesehen und ich erlebe mich selber ganz, ganz oft in der ersten Reihe vor Jesus stehen, zu schnipsen und zu sagen, hier Jesus, ich glaube, ich weiß ganz genau, wie man glaubt. Ich glaube, du wirst mich toll finden. Ich bin dein Mann. Hier, komm zu mir. Und ich höre Jesus reden, der zu mir sagt, Sams, ich glaube, du hast noch nicht viel verstanden. Lass mich mal kurz durch, dort hinten, dort sucht mich jemand. Ich glaube, dass wir uns gerne manchmal vor Menschen stellen. Wir gestalten unser Leben unsere Gemeinde, unseren Alltag, unsere Gottesdienste, unsere Art und Weise, so wie wir leben, oft so, dass es zu uns passt. Und das ist auch in erster Linie erstmal richtig, weil nur so können wir auch leben. So, dass wir uns wohlfühlen, so, dass wir ein erfülltes Leben haben. Das ist auch richtig so. Und das ist auch menschlich. Doch stelle ich mir persönlich die Frage, ist dort in meinem Rahmen auch Raum für die Menschen, die nicht in unseren christlichen Rahmen passen? Für die Menschen, die nur mal einen kurzen Blick auf Jesus werfen wollen. Ich finde, die Jahreslosung ist ganz spannend. Von diesem Jahr oder auch von die vom letzten Jahr. Denn ich finde, die beiden Jahreslosungen ergänzen sich sehr, sehr gut. Die Jahreslosung vom letzten Jahr war, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und ich verspüre, wenn ich diese Jahreslosung lese, wirklich eine Freude in meinem Herzen, der Wunsch nach Offenheit. Und gerade in der Corona-Situation war das eigentlich ein sehr, sehr passender Spruch. Und wir haben es uns letztendlich auch auf unsere Fahnen geschrieben, weil es einfach so gut auch für uns und unsere Gemeinden gepasst hat. Bei uns ist jeder willkommen, wir weisen niemanden ab. Und dann kommt die Jahreslosung von diesem Jahr. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und auch diese Jahreslosung geht runter wie Öl. Aber wenn ich sie zweimal lese, dann komme ich kurz ins Stocken. Denn persönlich stelle ich mir persönlich die Frage, sehe ich auch die Menschen, für die ich offen sein möchte? Sehe ich persönlich, so wie Jesus es bei mir persönlich tut, sehe ich die Menschen, für die wir in unserer Gemeinde offen sein wollen? Und da rede ich nicht in erster Linie von den Menschen, die arm sind, die einsam sind, wo es einfach ist, die Leute einzuladen, sondern ich rede von den Menschen, die nicht in unseren Rahmen passen. Für die Menschen, die nicht so glauben, wie wir es uns vorstellen. Für die Menschen, die vielleicht unbequem sind oder die an uns schuldig geworden sind. Jesus tut einen ganz entscheidenden Schritt bei Zachäus. Er sagt zu Zachäus, ich muss heute bei dir zu Hause Gast sein. Ich muss bei dir zu Hause Gast sein. Er sieht Zachäus. Er weiß ganz genau, wer Zachäus ist. Er kennt seine Biografie, seine Geschichte und er sagt, ich möchte noch mehr von dir. Ich möchte zu Hause sein. Ich möchte bei dir zu Hause sein. Und das bedeutet, ich möchte das sehen, wie du lebst. Wenn man zu jemandem nach Hause kommt und das spontan, dann sieht man so, wie der Mensch wirklich lebt. Dort ist nicht alles aufgeräumt, dort sieht nicht alles perfekt aus, sondern dort sieht man das wahre Gesicht. Dort sieht man so, wie der Mensch wirklich ist und wie er lebt. Jesus möchte nicht wie die Menschen mit dem Strom schwimmen und sagen, oder die Menge mit dem Strom schwimmen und sagen, okay, der Zachäus ist korrupt, er ist ein Betrüger, er belügt, mit dem will ich nichts zu tun haben. Er sagt, ich möchte deine Biografie kennenlernen, ich möchte dich ganz genau kennenlernen. Ich möchte nicht mit dem Strom schwimmen, ich möchte die gesamte Wahrheit. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die auf einem Baum klettern müssen, um gesehen zu werden, weil wir ihnen keine Chance geben. Um uns herum gibt es so viele Menschen, die auf einen Baum klettern müssen, weil unser Herz diese Menschen nicht sieht. Und das ist auch ganz praktisch für mich persönlich, wie ich es in meinem Leben erlebt habe, wie schnell urteile ich über Menschen, die ich überhaupt nicht kenne. Ich erwische mich selbst, wie ich über Homosexuelle, über Gender-Ideologen, Feministen, Klimaaktivisten, Muslime, Nichtchristen urteile, ohne je einen von diesen jemals gesprochen zu haben. Ohne deren Biografien zu kennen. Bildlich gesprochen erwische ich mich selbst, wie ich Flugblätter aus meinen eigenen vier Wänden werfe, aus dem Fenster werfe auf die Straßen, ohne es zu schaffen, diese Straße je zu betreten. Ich erwische mich selbst, wie ich Meinungen über andere durchs Internet bilde und es nicht schaffe, mich von meinem Sofa aufzubewegen. Und all das sind letztendlich Zeichen nicht von einem guten Christen in mir, sondern es sind Zeichen von einer Schwachheit. Ein Beispiel von ganz vielen, das ist ein Beispiel, wie das auch praktisch passiert, bei mir persönlich auch vor der Straße in Dresden. Es gibt ganz, ganz viele Demos, die derzeit laufen, auch in Dresden. Und all diese Demos haben letztendlich ein Ziel, gesehen zu werden. Sie stellen fest, dass etwas nicht stimmt, wollen gesehen werden. Sie stehen auf für Gleichberechtigung, Nächstenliebe, Toleranz und Offenheit. Und wenn wir ehrlich sind, streben diese Menschen genau danach, was Jesus geben kann. Sie streben nach einem Leben mit Jesus. Sie wollen nur mal einen Blick auf diesen Jesus werfen. Und ich frage mich, können sie das? Geben wir diesen Menschen eine Chance, nicht auf den Baum klettern zu müssen? Die Frage ist immer, von welchen Menschen werden die Leute gesehen? Und ich habe manchmal das Gefühl, wir Christen sind es nicht. Wir sehen diese Menschen nicht. Warum? Weil sie vielleicht nicht unseren Vorstellungen passen? Warum? Weil sie vielleicht nicht so passen, wie es in der Bibel steht? Und ich möchte jetzt auch nochmal ganz deutlich sagen, mir geht es nicht darum, genau das zu empfinden und genau das zu glauben und genau das zu tun, wofür diese Menschen stehen. Und das alles für richtig und gut zu finden. Aber ich stelle mir die Frage, beeinflusst meine Einstellung, mein Schwarz-Weiß-Denken, die Offenheit in meinen Herzen für diese Menschen? Jesus ist auf die Menschen zugegangen. Er ist zu den Menschen sogar nach Hause gegangen, hat sich um die Biografien der Menschen gekümmert, er hat die Menschen gesehen. Und da ging es nicht um Gesetzmäßigkeiten, die Jesus Zareus übergestülpt hat und gesagt, so musst du jetzt leben und wenn du so nicht lebst, dann funktioniert es hier nicht mit uns. Jesus hat den Menschen gesehen, hat die Biografie sich angehört und hat ganz bewusst gesagt, hier hast du Möglichkeit, dich zu verändern. Hier hast du die Möglichkeit, ein Leben mit mir zu führen. Ich finde es auch ganz spannend, dass Jesus gesagt hat, komm, wir müssen mal aus dieser Menge raus. Wir müssen hier mal aus dieser Menge raus. Ich möchte mich mit dir 1:1 unterhalten. Und währenddessen Zareus für sich schon entschieden hat, ich möchte mich ändern. Steht auch dort im Text, währenddessen haben die Leute noch gemurrt. Der Menge gefiel es nicht, was Jesus tat. Seine Entscheidung wurde letztendlich nicht für richtig empfunden. In Lukas 6, Vers 31 bis 37, finde ich nochmal einen ganz, ganz spannenden Bibelabschnitt, den lese ich nochmal vor. Behandelt alle Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welche Anerkennung habt ihr wohl dafür verdient? Denn das machen auch die Sünder. Und wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welche Anerkennung habt ihr dafür verdient? Das machen auch die Sünder. Und wenn ihr nur denen etwas leiht, von denen ihr auch sicher etwas zurückbekommt, welche Anerkennung habt ihr dafür verdient? Auch die Sünder leihen Sündern in der Hoffnung, alles wiederzubekommen. Ihr aber wollt gerade eure Feinde lieben. Ihr sollt Gutes tun, ihr sollt leihen und euch keine Sorgen darüber machen, ob ihr es wiederbekommt. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr handelt als Kinder des Höchsten. Denn er ist auch gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Verurteilt niemanden, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Vergebt, dann wird euch auch vergeben. Dieser Abschnitt ist nur ein Beispiel von vielen, wo ganz klar von Jesus, von Gott beschrieben wird, hier sollt ihr jeden gleich behandeln. Eure Liebe, die ihr in eurem Herzen tragt, die ich euch in euer Herz gelegt habe, behaltet sie nicht für euch, sondern behandelt jeden Menschen gleich. In dem Moment, wo Jesus von Feinden spricht, das sind die, die bei uns ganz unten auf der Liste stehen. Das bedeutet alle. Alle in eurem Leben sollt ihr gleich behandeln, so wie ihr behandelt werden wollt. Das sagt Jesus. Und ich glaube auch, dass dort der Unterschied liegt zwischen uns Christen und anderen Menschen, dass wir aufstehen können für eine Behandlung, die allen gleich gilt, für eine gleiche Behandlung, für Gleichberechtigung. Es gilt nicht in Jesu Augen, dem schenke ich meine Aufmerksamkeit und dem nicht, sondern es gilt für Jesus, in Jesu Augen gilt, wir schenken alle gleiche Aufmerksamkeit und machen dort keinen Unterschied. Und nicht nur damit angefangen, wir sollen nicht in die Häuser der Menschen gehen und dann sagen, so geht's richtig und so musst du leben, sondern richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Ich solle mich selbst zurückstellen und Raum für meinen Feind in meinem Herzen freimachen. Und ich weiß, dass es sehr herausfordernd ist und das klingt auch oft unmöglich, doch es fängt an mit dem Zuhören und mit dem Sehen. Es geht nicht alles darum, alles richtig und gut zu finden, was mein Nächster tut. Das möchte ich auch nochmal betonen. Doch habe ich Platz in meinem Herzen, dem anderen wertfrei zuzuhören, vielleicht sogar meine eigenen Erwartungen zurückzustellen und mit der Erwartung ranzugehen, Mensch, von dem kann ich vielleicht sogar noch was lernen. Ich habe eine persönliche Geschichte und ich möchte nochmal ganz deutlich machen, ich möchte mich hier jetzt nicht als irgendwie den armen Christen darstellen, aber es ist, glaube ich, ein Beispiel von vielen. Um unsere Hochzeit herum gab es ganz, ganz viele Meinungen. Und wir haben ganz, ganz viele Stimmen gehört. Aus ganz unterschiedlichen Kreisen, egal ob das in Dresden war, hier aus dem Vogtland, aus Gemeinden, Nichtchristen, aus dem Freundeskreis, überall. Für manche waren wir mit 23 Jahren eigentlich schon viel zu alt, um zu heiraten. Für andere waren wir viel zu jung, um zu heiraten. Wir waren 6 Jahre zusammen, für einige waren wir viel zu lang zusammen, wir hätten eigentlich schon viel, viel eher heiraten müssen. Warum heiratet ihr jetzt erst? Für andere stand die Frage im Raum, warum heiratet überhaupt? Heiraten ist überhaupt nicht mehr in. Für die Nächsten war es schwierig, dass wir im September heiraten, weil im September kann es sein, dass da die Sonne nicht mehr scheint. Es könnte kalt sein. War es letztendlich auch. Warum heiratet ihr eigentlich in Zwickau? Da müssen wir erstmal hinfahren. Auch schwierig. Warum bin ich eigentlich zu deiner Hochzeit nicht eingeladen? Warum ist eigentlich derjenige, den ich kenne und mit dem ich eigentlich wenig zu tun habe, auch nicht eingeladen? Warum ist der, mit dem du eigentlich weniger zu tun hast, warum ist der eingeladen und ich nicht? Und zu allem Überfluss, und das war, glaube ich, die Krönung über unser Eheleben, wo viele schon mit uns abgeschlossen haben, wir sind 3 Monate vor unserer eigenen Hochzeit zusammengezogen. Und in diesen 3 Monaten, und es war leider wirklich so, haben Mareike und ich ein bisschen Verstecken spielen müssen. Wir haben oft wenig Verständnis erlebt, dass wir 3 Monate vorher zusammengezogen sind. Wir haben komische Mails bekommen, komische Blicke, komische Worte aus ganz unterschiedlichen Kreisen. Die konnten wir auch oft nicht einordnen. Und wir haben letztendlich uns oftmals verstecken müssen und konnten nicht mehr ganz offen mit jedem über uns und unser Leben reden. Und leider, müssen wir sagen, haben sich nur wenige Menschen außerhalb unseres Familienkreises und auch dem engen Freundeskreis, haben sich die wenigsten direkt sich mit uns beschäftigt und mal nachgefragt, wie sieht's bei euch eigentlich aus? Und ich erlebe das ganz oft und ganz häufig auch in Gemeinden, dass junge Paare zusammenkommen und es gibt 2, 3 Fragen, die immer gestellt werden. Und wenn diese Fragen nicht richtig beantwortet werden, dann werden diese Leute auch schon abgestempelt. Und es funktioniert oftmals nicht, dass Leute auf die Paare zugehen und sagen, Mensch, wie sieht's denn bei euch aus? Braucht ihr eigentlich Hilfe? Können wir euch in eurer Beziehung behilflich sein? Und vielleicht mit der Erwartung ranzugehen, ja, vielleicht können wir von euch sogar noch was lernen. Wie gesagt, ich möchte mich in keinster Weise hier als einen armen Christen darstellen, denn das wäre auch eine Lüge und es wäre auch nicht richtig, weil wir haben Menschen erlebt und wir haben Geschichten gehört von Menschen, die letztendlich noch viel, viel krassere Sachen durchmachen mussten. Wir haben Berichte von Menschen gehört, die aus Gemeinden geworfen wurden, weil sie einfach nicht in diesen Rahmen gepasst haben. Und da muss ich mir persönlich sagen, möchte ich mir an meine eigene Nase fassen, denn ich stehe tagtäglich auf und stelle mich in diese Menge und sehe den einen nicht, den Jesus sehen möchte. Ich selbst urteile über andere, ich spreche klar an, was jeder zu tun und zu lassen hat. Ich bin vorn dabei, wenn es ums Übereinander entscheiden geht, wie das Leben der anderen zu laufen hat. Und ohne den Schritt, wie Jesus es getan hat, auf den anderen zuzugehen und nämlich zu sagen, hey, komm, ich möchte deine Geschichte kennenlernen. Ich weiß, dass du nirgends Heimat finden kannst und ich weiß auch, dass du keine bedingungslosen, offenen Herzen findest. Heute ist dein Tag, heute geht's nur um dich. Komm mal zu mir nach Hause. Ich möchte dir diesen Jesus vorstellen. Ich glaube, der kann dir helfen. Ich glaube, er sucht auch dich. Wisst ihr, da draußen leben so viele Menschen, die nicht in unseren Rahmen passen. Und wenn wir Christen schon nicht mehr in Gemeinden vollkommen willkommen sind, wie sollen wir dann noch andere Menschen erreichen? Mir persönlich liegt da dieses Gleichnis im Kopf, auch im Lukas-Evangelium, was Jesus erzählt hat. Es war das Gleichnis des Pharisäers. Der Pharisäer, die waren Leute, die kannten die Gesetze ganz genau. Die wussten ganz genau, was in der Bibel steht und die wussten auch ganz genau, wie man sich an die Bibel halten muss, um letztendlich bei Gott anzukommen. Und es war auch richtig und es war wichtig, das möchte ich auch nochmal betonen, es war wichtig, dass es diese Leute gibt. Die Pharisäer haben, glaube ich, oft in unserem Kopf auch einen Stempel aufgedrückt. Es war wichtig, dass es diese Leute gibt. Aber in diesem Gleichnis betet der Pharisäer und dankt Gott, dass er nicht so schlimm ist wie die anderen Leute, wie die Ehebrecher, Betrügner, Lügner oder Steuereintreiber. Und neben ihm saß dann letztendlich ein Steuereintreiber. Und da sagt der Pharisäer, danke, dass ich nicht so bin wie der da drüben. Und dann sagt er nochmal zu Gott, was er alles Wunderbares getan hat und so weiter. Und der Steuereintreiber, der kniete neben dem Pharisäer, betete zu Gott und sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Und das hat gereicht. Diese Erkenntnis hat für das Heil des Steuereintreibers gereicht. Jesus sagte, dieser Mann ist gerecht vor Gott geworden. Im Gegensatz zu dem Pharisäer. Denn wer sich selbst groß macht, sich über die anderen und Gott stellt, wird von Gott niedrig und klein gemacht. Aber wer sich selbst niedrig und klein macht, wird von Gott groß gemacht. Jesus hatte kein Problem damit, dass die Pharisäer die Bibel kannten. Und das möchte ich auch nochmal klar sagen. Für Jesus ist es wichtig, dass wir die Bibel kennen, dass wir wissen, was in der Bibel steht, uns daran halten auch, was in der Bibel steht. Aber Jesus sagt, davon ist dein Heil nicht abhängig. Ein Bibelschüler, der die Bibel studiert hat, der kommt nicht schneller in den Himmel als jemand, der neben Jesus kniet und sagt, ey, sei mir Sünder gnädig. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche Jesus. Der Wachstum des Glaubens bestand nicht darin, die Gesetze zu kennen und einzuhalten, zu wissen, was richtig und falsch ist. Der Wachstum des Glaubens wurde durch die Erkenntnis definiert, Jesus, ich brauche dich. Es gibt die Möglichkeit, die Bibel zu lesen, Predigten zu hören, mir einen Vortrag anzuhören, eine ganz klare Meinung zu bilden, mich abends ins Bett zu legen und genau zu wissen, was richtig und falsch ist. Und das ist auch richtig und gut so. Ich muss die Bibel lesen, ich muss die Bibel kennen, ich muss wissen, was da drin steht, weil es ein Schatz ist, den Jesus für mich, den Gott für mich bereithält. Das erfahre ich, wie mein Leben gelingt durch die Bibel. Aber letztendlich muss ich diesen Schritt noch einen Schritt weiter tun, nämlich von meinem Bett aufstehen und nach draußen zu gehen. Die Bibel ist nicht nur für mich geschrieben. Die Bibel ist nicht nur für mich und meine Christen um mich herum geschrieben. Um zu wissen, was die Bibel überhaupt meint, muss ich mich auch hinausbewegen und die Welt kennenlernen. Wenn wir die Bibel verstehen wollen, müssen wir auch die Menschen verstehen lernen, für die die Bibel geschrieben ist, nämlich auch für die anderen. Für uns, für unsere Gemeinde, für unser Umfeld und für die anderen da draußen. Wir müssen nach Hause zu den Menschen gehen und wenn wir Jesus suchen wollen, kann es einfach sein, dass Jesus auch im Glauben und im Nichtglauben der anderen zu finden ist. Es kann sein, dass Jesus auch im Glauben und Nichtglauben der anderen zu finden ist, dass wir voneinander lernen dürfen. In meiner Arbeit, ich arbeite in der Arche, in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, bin ich erstmal ein bisschen gegen die Wand gelaufen. Denn die Menschen, die ich dort kennengelernt habe, die haben überhaupt nicht in meinen christlichen Rahmen gepasst. Meinen Vorstellungen von meinem theologischen Wissen, meinen ganzen Weisheiten, die ich mir angehäuft habe, meinen gesetzlichen Vorstellungen, diese Menschen sind bei mir völlig aus dem Rahmen gefallen. Letztendlich habe ich Menschen kennengelernt, da hängt zu Hause ein Bild vom Hitler an der Wand. Und wenn ich mir diese Biografien anschaue, dieser Menschen, denke ich, Mensch, diese Menschen haben niemals die Chance, irgendwie in irgendeiner Art und Weise bei Jesus anzukommen. Und denen soll ich jetzt erklären, wer dieser Gott ist. Denen soll ich jetzt erklären, wer der Gott ist. Und da stand ich letztendlich da und habe gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich kann dir diesen Gott nicht erklären. Und ich begann echt zu zweifeln, auch an meinem Glauben. Ich habe gemerkt, den Jesus, den ich kenne, den ich gelehrt bekommen habe, der Jesus, der passt in das Leben irgendwie überhaupt nicht rein. Wie um alles in der Welt sollen diese Menschen Jesus kennenlernen? Ich durfte die Menschen kennenlernen, ich durfte gezwungenermaßen, musste ich auch zu den Leuten nach Hause gehen. Ich musste mir eingestehen, dadurch habe ich letztendlich Jesus kennengelernt. Ich habe die Leute nicht belehrt, ich habe auch nicht gepredigt. Ich musste mir nur die Biografien anhören, um zu verstehen, worum es Jesus eigentlich geht. Jesus hat nicht für Gesetzmäßigkeiten gelebt, sondern für übernatürliche Liebe und Barmherzigkeit, für Vergebung und für Veränderung. Für Jesus reicht dieser eine suchende Blick aus. Dieser eine suchende Blick. Jesus, geht es um uns Menschen, um unsere Biografien. Und ich habe festgestellt, mein Glaube ist so unendlich klein. Ich weiß eigentlich noch nicht wirklich viel über diesen Jesus und ich möchte ihn kennenlernen. Und ich lerne ihn kennen, indem ich die Bibel lese, indem ich bete, indem ich weiß, was gut und richtig ist und das auch für mich weiß, aber dann nicht alleine dafür bleibe, sondern in Offenheit nach draußen gehe und nicht um irgendwas überzustülpen, was überhaupt nicht passt, sondern in einem Gespräch und einem Zusammenspiel mit den Menschen zu wissen, das ist dieser Jesus. Ich glaube, auch von anderen Menschen kann ich noch viel lernen. Wie gesagt, ich möchte nicht sagen, dass wir keine Meinung uns mehr bilden sollen, wir sollen auch nicht blind alles hinnehmen, was passiert. Ich möchte auch nicht sagen, dass wir nicht mehr nach richtig und falsch fragen und alles irgendwie so für richtig halten. Es ist auch wichtig, einen ganz, ganz klaren Standpunkt auch wir als Gemeinde zu vertreten. Doch möchte ich mich selbst hinterfragen, beeinträchtigt meine eigene Meinung und meine Wahrnehmung von richtig und falsch die Offenheit für diese Menschen? Es fordert mich auf zu hinterfragen, an welchen Bedingungen das Öffnen meiner Tür geknüpft ist. Es ist ein suchender Blick, reicht für Jesus aus. Der geht auf diesen Menschen zu. Ein suchender Blick reicht aus. Reicht uns auch ein suchender Blick aus, um auf andere Menschen zuzugehen? Reicht uns als Gemeinde ein suchender Blick aus, um unsere Türen zu öffnen und in unser Haus aufzunehmen? Und sind wir dafür vielleicht manchmal sogar bereit, Dinge zu verändern? Ich bin überzeugt, dass Offenheit im Gebet beginnt und dass es auch schwierig ist, das Herz immer für alle Menschen zu öffnen. Und das ist auch natürlich und normal. Aber ich glaube, dass im Gebet es beginnt, uns für andere Menschen zu öffnen. Und auch nicht so zu beten, Jesus, du siehst den anderen, veränder ihn bitte so oder mach's bitte so, dass der Mensch so und so wird, sondern einfach zu beten, Herr, ich möchte meinen Nächsten verstehen lernen. Ich möchte meinen Nächsten kennenlernen. Öffne du mir mein Herz. Als ich der Uwe Holmer entschied, die Honeckers aufzunehmen, hat er eins erkannt. Der Wachstum unserer Gemeinde ist nicht nur dadurch, zeigt sich nicht nur dadurch, dass die Zahlen steigen, sondern dadurch, dass der eine, der von keinem gesehen wird, bei uns Heimat findet. Der Wachstum unserer Gemeinde zeigt sich nicht allein durch steigende Zahlen, sondern dadurch, dass der eine, der von keinem gesehen wird, bei uns Heimat findet. Und der Wachstum unseres Glaubens zeigt sich nicht durch die Einhaltung von Gesetzmäßigkeiten, sondern dadurch, dass Jesus in unserem Herzen Heimat findet. Der Wachstum unseres Glaubens zeigt sich nicht allein durch die Einhaltung von Gesetzmäßigkeiten, sondern dadurch, dass Jesus in unserem Herzen Heimat findet. Amen.